SWR 2 aktuell.
Mit Stefan Bosch, guten Abend. Das Hochwasser. Wir blicken in die Krisenregionen und schauen, wie es den Menschen dort geht. Bootsflüchtlinge aus dem Mittelmeer. Deutschland hatte Hilfe versprochen, doch die stockt. Wegen rassistischer Beleidigungen. Die deutsche Fußballnationalmannschaft für Olympia bricht ein Testspiel ab. Wenn ein kleiner Ort Berühmtheit erlangt, heißt das meist nichts Gutes. So ist es auch im Fall von Schuld. Etwas mehr als 700 Menschen wohnen dort, oder besser gesagt, sie haben dort gewohnt. In dem von der Ahr umschlungenen Ort ist nichts mehr, wie es war, seitdem der Fluss in seinem angestammten Bett nicht mehr genug Platz für die Wassermassen hatte, die er führte. Schuld ist seither kaputt und die Menschen sind es auch. Wie im gesamten Kreis Ahrweiler, der in Rheinland-Pfalz am stärksten von der Katastrophe betroffen war. Christoph Bröder über die ersten Versuche, wieder ein wenig Ordnung in das Chaos zu bringen.
Die Verkehrslage oberhalb von Schuld hat sich mittlerweile wieder beruhigt. Den ganzen Morgen über sind hier zahlreiche Hilfskräfte angekommen, die zum Teil für Staus gesorgt haben. Darunter waren Hilfskräfte von DRK und Feuerwehr, aber auch private Bauunternehmer oder Landwirte mit Baggern, Traktoren oder großen Lkw. Ein Mitarbeiter eines örtlichen Stromversorgers war gekommen, um das Stromnetz zu reparieren. Von der Lage vor Ort hingegen war er überrascht und wenig begeistert.
Wir würden gerne wieder unten eine Stromversorgung aufbauen, aber wir haben überall Hindernisse, Brücken sind weg, wir fahren weite Umwege immer über die Berge rüber, ja, und stehen dann hier in so einem Verkehrschaos drin, die wirklich hier nichts zu suchen haben.
Es wurde gemeldet, dass in der Region zum Teil Stromleitungen offen liegen. Dadurch bestehe Lebensgefahr. Außerdem ist in der Ortsgemeinde Schuld über Nacht die Brücke zum Teil weiter abgesackt. Viele Straßen sind auch noch gesperrt. Und auch die Wasser- und Gasversorgung ist vielerorts stark beschädigt. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewenz hat deshalb zugesagt, dass die Hilfe unbürokratisch kommen soll.
Wir haben ja normalerweise bei kommunalen Antragsverfahren, da reiht man sich in eine Warteliste ein. Das kann ein bisschen dauern. Das gibt's hier nicht. Hier sind die geschädigt sind, die müssen nicht jahrelang warten, bis genehmigt wird, sondern es wird geplant, beantragt und bewilligt. Denn hier geht es um Infrastruktur, die Dörfer müssen erreichbar sein, die müssen lebensfähig sein und das muss ganz schnell geschehen.
Auch wenn das Land Rheinland-Pfalz schnelle und unkomplizierte Hilfe zugesichert hat, Kritik gibt es vor Ort dennoch. Zum einen, weil die Koordination der Hilfskräfte teils chaotisch war und zum anderen, weil die Kommunikation von den Behörden an die Bevölkerung ohne Internet- und Mobilfunkempfang kaum möglich ist. Siegfried Verdonk hat ein Hotel im Nachbarort von Schuld. Er ist sehr unzufrieden über die Arbeit der Behörden und der Politik.
Da wir überhaupt keine Informationen von den Verwaltungen und von der Polizei bekommen, müssen wir sehen, wie wir an Informationen rankommen. Wir müssen sehen, dass wir hier über die Runden kommen. Wir müssen sehen, dass wir gesund bleiben. Wir müssen sehen, dass wir hier Wasser und Strom behalten. Weil ohne Wasser ist hier auch das Überleben nicht mehr durchführbar. Das geht nicht mehr. Da müssen wir auch weg. Ich bin von unserer Verwaltung und von unserer Regierung enttäuscht, ist überhaupt keine Beschreibung.
Die örtlichen Wasserversorger haben die Bevölkerung bereits darauf hingewiesen, das Wasser vorher abzukochen. Vielerorts ist die Wasserversorgung aber auch noch komplett zusammengebrochen.
Rund 100 Kilometer weiter südlich in Kordel bei Trier sieht es nicht viel besser aus. Die Kill, ein kleines Flüsschen von normalerweise 70 Zentimetern Höhe, ist auf 8 Meter angestiegen. Das Wasser stand in den Treppenhäusern bis fast zum zweiten Stock hoch. Jetzt, wo die Kill wieder zurückgewichen ist, wird den Bewohnern des Ortes klar, wie groß die Zerstörung ist. Auch im Bürgerhaus, wie Anna-Karina Blessmann von Kordels Bürgermeister Medard Roth erfuhr.
Die Räume sind etwa vor 2 Jahren komplett neu eingerichtet worden. Neue Fußböden, neue Schränke, das ist natürlich alles hinüber. Die Fußböden müssen rausgerissen werden, außer dem Raum, der gefliest ist. Ansonsten ist aber noch viel schlimmer das, was im Keller steht. Was zum Beispiel mir sehr leid tut, die Chroniken der Gemeinde, die also noch zum Verkauf anstanden. Weitere Bücher wie Kordel in der Nachkriegszeit und so weiter. Das war alles da unten und die sind natürlich jetzt kaputt.
Auch die Heizung sei vor ein paar Jahren neu gemacht worden, was rund 80.000 Euro gekostet habe. Jetzt funktioniere da gar nichts mehr. Auch in den Wohnhäusern in Kordel ist vieles zerstört. Auf den Straßen sammelt sich der ganze Hausrat. Elektrogeräte, Holzbretter, Trümmer von Möbeln, die Anwohner, Helfer und Kräfte der Bundeswehr aus den Häusern schaffen. Nicht nur innen ist vieles zerstört, sagt die 86-jährige Theresia Deges.
Ich habe vor dem Haus so einen Buchs, riesigen Buchs mit einem schönen grauen Kübel. Der ist abgetrieben, gell. Ja, also ich habe vor der Tür Blumen gehabt. Das war ein Traum. Also ich habe auf dem Balkon gestanden und habe laut geweint, als ich in den Garten gesehen habe.
Nicht nur der Garten ist ein Trümmerfeld, auch im Wintergarten steht der Schlamm meterhoch. Die Türen sind zerstört. Trockner, Waschmaschine, Tiefkühltruhe sind ruiniert. Als das Wasser während der Katastrophe noch hoch stand und die Rettungskräfte mit Booten Menschen aus ihren Häusern holten, gab es in dieser Ausnahmesituation auch noch ein großes Missverständnis.
Ich habe den ja genickt und das haben die missverstanden. Dann habe ich die Fenster zugemacht, bin hochgelaufen, habe mich umgezogen und eine Tasche gepackt, kam ich runter und da habe ich eine Stunde am Fenster gestanden und da waren sie fort. Da haben die geklappt, ich hätte Nein gesagt.
Angst hatte Theresia Deges trotzdem nicht.
Ich kann mir unheimlich gut helfen, weil ich schon so oft Hochwasser erlebt habe, weiß ich, wie das geht. Ich habe die Teppiche von hier hochgeschleppt, alles die Treppe raufgeschleppt, ja.
Für ihre Tochter Edith Deges-Reinhardt, die mit ihrer Familie eine Dreiviertelstunde entfernt wohnt, begann die dramatische Zeit erst so richtig nach der Hochwasserkatastrophe.
Wir haben ganz schreckliche Stunden erlebt, weil wir keinen Kontakt hatten, weder über Handy, Festnetz, war keine Möglichkeit da, sie zu erreichen. Und das Ausmaß der Katastrophe haben wir dann erst am frühen Morgen festgestellt. Wir sind sofort natürlich hierher. Von den Bildern her war uns auch klar, dass das Wasser zumindest schon im Erdgeschoss sehr hoch stehen muss.
Bei der Sammelstelle war Deges-Reinhardts Mutter nicht auffindbar. Später hat die Familie dann erfahren, dass nicht alle Menschen aus ihren Häusern geholt wurden. Erst spät hörten sie, dass ihre Mutter wohl auf ist. Nun ist die Familie wieder vereint und räumt alles rundum mit auf, sagt Deges-Enkel Jan Reinhardt.
Das ist eigentlich Ehrensache, um ehrlich zu sein. Also meine Oma ist hier direkt betroffen und das war für mich ganz klar, dass ich hier dann direkt hinkommen muss und helfen muss.
Neben Rheinland-Pfalz war vor allem Nordrhein-Westfalen vom Hochwasser betroffen. Zunächst versank Hagen in Wasser und Schlamm. Auch im Ruhrgebiet wurden einige Gebiete überschwemmt. Doch vor allem Erftstadt steht in NRW für das Hochwasser des Jahres 2021. Bundespräsident Steinmeier und Ministerpräsident Laschet waren heute dort und versuchten, den Menschen ein wenig Trost und Hoffnung zu geben. Friederike Müllender berichtet.
In Blessem hat die Unwetterkatastrophe mehrere Wohnhäuser und Teile der historischen Burg einstürzen lassen. Es kam zu Erdrutschen von gewaltigem Ausmaß. Die Folge: riesige Erdlöcher und Krater dort, wo noch vor wenigen Tagen Straßen und Häuser standen.
Wir sehen Gemeinden, die von Verwüstung, von Zerstörung gezeichnet sind. Vieles ist verloren und nicht leicht wiederherstellbar. Aber der größte Verlust, den haben diejenigen zu tragen, die Angehörige verloren haben in den Fluten. Wir trauern mit denen, die ihre Freunde, Bekannten, Familienangehörige verloren haben. Ihr Schicksal zerreißt uns das Herz.
Bei seinem Besuch bedankte er sich bei allen helfenden Menschen, den Einsatzkräften vor Ort und denjenigen, die sich im Hintergrund um die gesamte Organisation kümmern.
Das ist nicht nur viel Arbeit, das ist vor allen Dingen viel Verantwortung, weil der Bedarf und der Ruf nach Hilfe aus allen Teilen der Region natürlich groß und drängend ist. Mein wirklich tief empfundener Dank, den ich, glaube ich, im Namen aller Deutschen hier ausrichten kann.
Steinmeier betonte, das Wasser gehe zwar zurück, doch wahrscheinlich werde man erst in den kommenden Tagen wirklich sehen können, wie groß die entstandenen Schäden seien. Bisher habe es im besonders betroffenen Ortsteil Blessem bei Erftstadt noch keine Todesopfer gegeben, so NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Ganz sicher wisse man dies aber noch nicht. Schließlich seien noch nicht alle Fahrzeuge und Keller inspiziert worden. Auch er bedankte sich bei der Pressekonferenz bei allen helfenden Menschen und versprach Direkthilfe vom Land.
Wir werden als Land in den nächsten Tagen alles tun, die Mittel zu organisieren, die jetzt nötig sind in der Direkthilfe. Hier in Erftstadt wird Menschen, die in Not waren, sehr unbürokratisch Geld ausgezahlt. Man kann sich ja vorstellen, wenn eine ganze Wohnung zerstört ist, nichts mehr da ist, gibt es auch kein Geld mehr, keine EC-Karte mehr.
Danach werde man zusammen mit dem Bund strukturell den Städten helfen müssen, den Wiederaufbau zu bewerkstelligen. Im Moment sei man noch mittendrin in der Situation, die sich auch noch ständig verändern könne.
Wir müssen jetzt sehr schnell auch Experten für Statik hierher bringen, die genau das untersuchen. Wie ist die Lage der Häuser? Wie statisch sicher sind die? Was ist mit den Brücken? Und dann wird die nächste Aufgabe sein, der Wiederaufbau. Und das ist das, wo wir als Land und Bund alles tun müssen. Das, was wir erleben, ist eine Jahrhundertkatastrophe. Ganz Deutschland wird hier dieser Region helfen. Alleine werden das weder die Kommune noch das Land stemmen können, aber wir werden alles tun, dass wieder aufgebaut werden kann, was wieder aufzubauen ist.
Im Moment würde es auch darum gehen, Obdachlosigkeit zu verhindern. Nicht alle Menschen hätten Freunde oder Familie in der Nähe, die sie aufnehmen könnten. Diese Personen bräuchten jetzt unmittelbare Hilfe.
Und auch die Nachbarn in Luxemburg, Belgien und den Niederlanden leiden. Auch sie wurden vom Wasser überrascht, auch dort starben Menschen. Während sich Luxemburg und Belgien langsam wieder erholen können, ist die Lage in den Niederlanden noch angespannt, vor allem entlang der Maas. Ralf Lachmann.
Hunderte Helfer versuchen in langen Menschenketten die Maas zu stabilisieren. Der Fluss, sonst kaum halb so breit wie der Rhein, gleicht vielerorts jetzt einer Seenplatte. Bei Ruhrmond wurde ein Loch im Deich wieder repariert. Überall werden Sandsäcke aufgestapelt und gegen das hochdrückende Grundwasser provisorische Dämme errichtet. Auch diese Schülerinnen packen seit Stunden mit an.
Ja, wir gaan een dijk maken met super veel mensen, zodat
wir machen mit super vielen Leuten mit, bauen einen Wall, 2 Kilometer lang bis zur Fabrik da hinten. So viele Sandsäcke wie möglich stapeln. Sowas haben wir ja noch nie erlebt, aber wir versuchen so viel wie möglich zu helfen.
Wir haben das noch nie mitgemacht, aber wir versuchen so viel wie möglich zu tun.
Ganze Stadtteile sind schon überflutet worden. Firmen, Geschäfte, Wohnhäuser und eine Kirche hat die Maas überschwemmt. In den betroffenen Provinzen Limburg und Brabant sind die Menschen besorgt, weil die Flutwelle länger stehen bleibt als erwartet und mitgerissenes Treibgut wie Bäume und Wohnwagen die Deiche aufreißen können. Derzeit stemmen sich auch die Helfer in Venlo mit aller Macht gegen die Fluten und bekommen, wie andere Dörfer auch, unerwartet Unterstützung, was Venlos Bürgermeister Antoine Schrauten besonders freut.
Deutsche Gemeinden, die Hilfe anbieten.
Auch deutsche Gemeinden bieten Hilfe an, Evakuierte aufzunehmen, schicken Feuerwehren, technisches Hilfswerk, Pumpen und es kommen so viele Freiwillige.
Pumpen, auch heel veel Mannkracht.
Diese Nachbarschaftshilfe über die Grenze hinweg sei wegen der noch viel schlimmeren Katastrophenlage in Deutschland nicht selbstverständlich und gerade deshalb besonders herzerwärmend, sagt der Bürgermeister. Derweil ist diese Anwohnerin immer noch geschockt darüber, wie schnell das Wasser angestiegen ist. Man habe kaum etwas retten können, erzählt sie. Viele sind etwas weiter oberhalb hingeflüchtet. Die Straße steht voller Autos und Wohnwagen, wo wir campen. Andere sind irgendwo untergekommen. Gestern Abend bis 0 Uhr musste jeder das Haus verlassen. Allein rund 11.000 Menschen in Venlo mussten weg. Flussabwärts werden Städte wie Arsen, Berchen und Chennep teils evakuiert. Erst Montag und Dienstag soll die Maas allmählich Richtung Nordsee abgeflossen sein. Die Flut kommt noch an vielen Dörfern und Städten wie Keuk und Den Bosch vorbei. Sie hat auch hunderte Gaffer angelockt. Ihnen droht jetzt ein hohes Bußgeld. Außerdem rufen die beliebten Einkaufsstädte Ruhrmond und Venlo dazu auf, dass deutsche Touristen nicht kommen sollen. Dazu sei die Lage zu ernst. Die Regierung in Den Haag hat die Maasregion zum Krisengebiet erklärt und Hilfsgelder zugesagt. In einen nationalen Katastrophenfonds hat die Bevölkerung schon 2 Millionen Euro gespendet.
Sie kennen das aus unserer Sendung an Samstagen. Die Kolumne 2 Minuten setzt sich meist augenzwinkernd mit einem der großen Themen der Woche auseinander. Vor dem Hintergrund dessen, was wir bis jetzt in der Sendung gehört haben, hat sich mein Kollege Jan Seidel umentschieden. Aus den 2 Minuten ist etwas mehr als 1 Minute geworden.
SWR 2. 2 Minuten mit Jan Seidel.
Es ist schwierig, eine Kolumne zu schreiben, wenn ganz in der Nähe passiert ist, was ganz in der Nähe passiert ist. Im Nachrichtengeschäft ist es fast immer so, dass Menschen etwas passiert, aber es ist selten so nah und so eindringlich. Der Anstand gebietet, in so einem Moment erstmal die Klappe zu halten und in Gedanken bei denen zu sein, die ihre Leben verloren haben, ihre Liebsten, ihre Freunde und oder ihre Existenz. Und denen zu danken, die ihnen helfen. Wir können trotzdem damit rechnen, dass schon bald die Diskussionen beginnen. Am Ende zeichnet das eine schlaue Gesellschaft auch aus. Was ist passiert? Was hätten wir tun können? Welche Lehren ziehen wir daraus? Das hat in Deutschland seit der Aufklärung fast immer gut funktioniert. Experten erklären, die anderen setzen die Erkenntnisse um. Im Moment stockt dieses System offenbar, weil für einige der Experte in diesen Tagen nicht mehr zählt als alle anderen. Das hat zwar etwas sehr Demokratisches, aber nur wenig Schlaues. Die Diskussion wird breit, aber sie bringt kaum Erkenntnis. Wir stehen auf der Stelle, anstatt uns zu bewegen. Vielleicht kommen wir weiter, wenn wir alle wieder einen Schritt auf die anderen zugehen und nach Lösungen suchen, statt nach Schuldigen. Ich glaube, das schulden wir denen, denen passiert ist, was passiert ist. Um nach Möglichkeit zu verhindern, dass es anderen auch noch passiert.
Gedanken von SWR-Redakteur Jan Seidel. Vor ziemlich genau 2 Jahren war es eines der Themen überhaupt, die Aufnahme von Bootsflüchtlingen aus dem Mittelmeer. Am Ende wurde ein Verteilmechanismus vereinbart. Italien und Malta sollten nicht alleingelassen werden. Was ist davon geblieben? Nichts. Denn seit dem vorigen Herbst ist kein einziger dieser Flüchtlinge mehr nach Deutschland gekommen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor. Aus dem Hauptstadtstudio in Berlin berichtet Anne Bayer.
Es machen sich wieder mehr Flüchtlinge über das Mittelmeer auf den Weg nach Europa als im vergangenen Jahr. Das geht aus einem Bericht der Internationalen Organisation für Migration hervor. Manche von ihnen kommen nicht an. So sind bereits in diesem Jahr ca. 1500 Menschen ertrunken. Manche geraten in Seenot und müssen von den Booten gerettet werden. Vor 2 Jahren machte Bundesinnenminister Horst Seehofer hierzu ein Angebot an alle EU-Staaten. Deutschland sei bereit, ein Viertel dieser geretteten Bootsflüchtlinge aufzunehmen. Auf Kritik aus den eigenen Reihen reagierte er damals empört.
Es ist unglaublich, dass man sich als Bundesinnenminister für die Rettung von Menschen vor dem Ertrinken rechtfertigen muss. Ich rechtfertige mich nicht gegenüber einer christlichen Partei, wenn ich meinen Beitrag dazu leiste.
Die Linke hat nun zum Ende der Legislaturperiode eine Anfrage im Bundestag gestartet und aus dieser geht hervor, seit September vergangenen Jahres hat Deutschland keine aus Seenot geretteten Migranten mehr aufgenommen. In dem Dokument steht weiter, dass seit September keine Aufnahmezusagen mehr gemacht worden seien, denn, so das Ministerium, es hat sich um eine Absichtserklärung gehandelt und die sei bereits nach 6 Monaten ausgelaufen. Linken-Abgeordnete Ulla Jelpke zeigt sich darüber empört.
Na, ich finde es wirklich zum Fremdschämen, wenn ich mir überlege, was Herr Seehofer alles so gesagt hat, dass er durch die EU-Staaten gereist ist, um entsprechende bilaterale Abkommen zu schließen und ähnliches mehr. Und dann kommt letztendlich raus, dass derjenige, der am meisten auf die anderen EU-Staaten schimpft, im Grunde genauso wenig getan hat wie andere EU-Staaten, also mit Ausnahme mal derjenigen Staaten, die an den Außengrenzen sind.
Zuletzt wollte man 30 Bootsflüchtlinge vom deutschen Rettungsschiff Alan Kurdi aufnehmen, das wochenlang auf dem Mittelmeer trieb und schließlich in Italien anlegte. Das war im September vergangenen Jahres. Davon sei aber kein Flüchtling jemals in Deutschland angekommen. Ein weiterer Kritikpunkt für Ulla Jelpke.
Es ist in meinen Augen wirklich ein riesengroßer Skandal, wie damit umgegangen wird, zumal man ja immer noch die Seenotrettung, die Zivile, die NGOs kriminalisiert und gleichzeitig aber sich dort, wo einfach die Lage klar ist, wo man die Aufnahme zugesagt hat, im Grunde genommen nicht an die Vereinbarung hält.
Das Bundesinnenministerium hat widersprochen. Laut Ministeriumssprecher Sascha Lavrenz durften dieses Jahr bereits 70 Personen einreisen. Zuvor hatte die Bundesrepublik seit Juni 2018 insgesamt 1.300 Menschen die Aufnahme in Deutschland versprochen. Davon waren rund 900 tatsächlich eingereist. Und so der Sprecher weiter.
Also es steht die Bereitschaft, Menschen in Not zu helfen. Und daran hat sich auch nichts geändert. Gleichzeitig bleibt natürlich die Aufgabe, auf eine europäische Lösung dieses Problems hinzuarbeiten.
Eine Lösung, auf die in diesem Jahr 19.000 neue Bootsflüchtlinge in Italien und 250 auf Malta bereits warten.
Während bei uns und einigen Nachbarn das Hochwasser natürlich das Thema ist, gerät das Thema der vergangenen Wochen und Monate komplett in den Hintergrund: Corona. Nein, die Krise ist nicht vorbei, aber es gibt im Moment Wichtigeres, Akuteres. Anders in England. Dort sollen ab Montag alle Corona-Maßnahmen wegfallen. Ab Montag soll in London, Manchester oder Liverpool also wieder ganz normales Leben herrschen wie vor Corona. Wird es aber nicht. Imke Köhler berichtet.
Mit der Zahl der Neuinfektionen wächst auch die Kritik am Kurs der Regierung. Viele Ärzte und Wissenschaftler halten die geplante Aufhebung der Corona-Restriktionen in England am Montag für einen Fehler. Dr. Niki Kanani, die das Impfprogramm des Gesundheitsdienstes NHS mitverantwortet, betont, dass sie keine Politik mache. Aber ihr Appell an die Bevölkerung ist unmissverständlich.
My message is really clear. From Monday, please continue to follow all those good habits that we've picked up over the last 18 months.
Meine Botschaft ist eindeutig. Bitte behalten Sie ab Montag all die guten Verhaltensweisen bei, die wir uns über die letzten 18 Monate angeeignet haben. Eine Maske zu tragen ist eine großartige Idee, vor allem in Gesprächen. geschlossenen Räumen und halten Sie Abstand zu anderen Leuten. Das wird dazu beitragen, dass sich auch andere wohlfühlen.
And keep your space around other people, because that will help other people.
Auf die vielen Appelle haben inzwischen auch zahlreiche Unternehmen reagiert. So werden Sainsbury und Tesco, zwei der größten Supermarktketten in Großbritannien, ihre Kunden auch über den Montag hinaus auffordern, beim Einkaufen eine Maske zu tragen. Auch die Betreiber von öffentlichen Verkehrsmitteln in London, Manchester und anderen Städten behalten die Maskenpflicht bei, ebenso der Flughafen Heathrow. Aktuell liegt die Zahl der täglichen Neuinfektionen bei knapp 52.000. Sie wird offiziellen Schätzungen zufolge über den Sommer auf bis zu 100.000 steigen. Professor Chris Whitty, der medizinische Chefberater der britischen Regierung, räumt ein, dass sich das Land überraschend schnell wieder in Schwierigkeiten befinden könnte. Über Schwierigkeiten klagen viele Arbeitgeber schon jetzt. Ihnen macht der Quarantänezwang zu schaffen, der noch bis Mitte August für Personen gilt, die mit einer infizierten Person Kontakt hatten. Allein in der ersten Juliwoche wurden mehr als 500.000 Menschen in England und Wales vom NHS benachrichtigt, dass sie sich wegen eines solchen Kontaktes isolieren müssten. Die Ärztin Dr. Ellie Hobbs von Pitsmore Surgery in Sheffield steht kurz davor, ihre Praxis schließen zu müssen, weil sich bereits 4 ihrer Mitarbeiter in Selbstisolation befinden. Dr. Hobbs hat nun eine Petition gestartet. Sie fordert, dass auch der Quarantänezwang am Montag aufgehoben wird.
As the pandemic rages on.
Wenn die Pandemie weiter wütet, stecken sich mehr und mehr Leute mit Covid an und dadurch steigt die Zahl der Kontaktpersonen. Es ist absurd, dass unser Personal, das zweifach geimpft ist, nun nicht zur Arbeit kommen kann.
They're not able to come to work.
Die Autobauer Nissan und Rolls-Royce haben davor gewarnt, dass es ihre Produktion beeinträchtigen wird, wenn sich immer mehr Angestellte in Quarantäne begeben müssen. Medienberichten zufolge sollen im Nissan-Werk im nordenglischen Sunderland schon rund 900 Mitarbeiter betroffen sein. Das wären 10% der Belegschaft. Wie soll das erst werden, fragen Unternehmer- und Arbeitgeberverbände, wenn alle Corona-Restriktionen aufgehoben sind und sich das Virus noch schneller verbreitet? Der Gesundheitsdienst NHS bemüht sich unterdessen, noch mehr Menschen zu impfen. Mit dem Programm Grab a Jab, was so viel heißt wie im Vorbeigehen eine Impfung mitnehmen, soll es für die Bürger noch einfacher werden, sich impfen zu lassen. Wer nicht ins Impfzentrum kommen kann oder mag, kann sich jetzt auch auf dem Weg zum Supermarkt oder beim Spaziergang im Park impfen lassen.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist ja bei der EM gescheitert. Die U21, also quasi die Juniorennationalmannschaft, hat es zuvor besser gemacht und ist Europameister geworden. Daran will nun die Olympiamannschaft anknüpfen, ein Team aus 18 Spielern, obwohl 23 hätten nominiert werden dürfen. Aber die Vereine zogen da nicht mit, wie gewünscht. Die Mannschaft ist schon in Japan, die Spiele beginnen ja auch schon am Mittwoch. Die deutschen Fußballer steigen aber erst am Donnerstag ein, dann gleich gegen Brasilien. Heute nun haben sie einen letzten Test gespielt gegen Honduras. 3x30 Minuten sollte das Spiel dauern, es wurde aber kürzer. Die deutsche Mannschaft verließ nämlich den Platz 5 Minuten vor dem Ende, nachdem der Berliner Jordan Torunariga rassistisch beschimpft worden war. Lars Becker mit den Einzelheiten.
Für Jordan Torunariga ist es ein schlimmes Déjà-vu. Im Februar 2000 war der Hertha-Profi beim Pokalspiel auf Schalke schon einmal rassistisch beleidigt worden. Ein solcher Eklat hat sich heute, kurz vor Ende eines Trainingsspiels der deutschen Olympiafußballer in Wakayama, wiederholt. Durch einen Spieler von Gegner Honduras. Trainer Stefan Kunz beschreibt den Vorfall.
5 Minuten vor Ende der Partie kam es hinten zu einem Gerangel. Ich habe die Mimik und Gestik von Jordan gesehen, deswegen bin ich dann von meiner Trainerbank gleich rübergelaufen. Er war natürlich kaum einzukriegen, hat sich furchtbar aufgeregt, weil er gesagt hat, dass er zum zweiten Mal oder wiederholt beleidigt wurde, rassistisch.
Die Reaktion von Spielern und Trainern stand sofort fest.
Dann haben wir untereinander Blickkontakt aufgenommen und da war für uns klar, das verletzt unsere Werte, das können wir auch nicht dulden und wir nehmen da auch unseren Spieler komplett in Schutz. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, vom Platz runterzugehen. Wir haben das dem Schiedsrichter mitgeteilt und dem Gegner mitgeteilt. Und dann haben wir das auch gemacht.
Konsequentes Handeln. Aber auch die Reaktion von Gegner Honduras ist bemerkenswert.
Nachdem sich die Situation dann so ein bisschen beruhigt hat, kam auch der gesamte Kader von Honduras nochmal zu uns rüber auf zur Bank und hat sich entschuldigt. Und damit war das Thema jetzt für uns gegessen. Aber auch Jordan hat gesagt, das war für ihn ein starkes Statement. Und damit wollen wir das Thema jetzt auch beenden.
Sanktionen durch Fußballgerichtsbarkeit kann die Entgleisung gar nicht nach sich ziehen. Der Trainingskick war kein offiziell angemeldetes Testspiel. Damals auf Schalke war der aufgebrachte Torunariga kaum zu beruhigen gewesen. Diesmal konnte ihn die gesamte Mannschaft schnell auffangen.
Wir haben ihn dann einfach ein bisschen die ersten Minuten in den Arm genommen. Er war echt sehr aufgelöst. Man hat aber doch noch gemerkt, dass er dass er auch recht schnell dann froh war, dass er in unserem Kreis war. Ganz zum Schluss konnte ich mit ihm scherzen noch, weil die Spieler mussten noch ein paar Läufe machen und ich dann natürlich gefragt habe, ob er damit um die Läufe rumkommen wollte, aber die Läufe hat er dann schon wieder mitgemacht.
Damit besteht die begründete Hoffnung, dass Jordan Turunariga auch am Donnerstag im ersten Gruppenspiel des deutschen Olympiateams in Yokohama gegen Brasilien auf dem Platz stehen wird.